Die Halbstunde der Wahrheit.
Die Halbstunde der Wahrheit.
Wenn man über das Verhältnis zwischen Politik und Medien spricht, kommt man eigentlich um ein Thema nicht herum, nämlich das Thema Finanzierung. Das ist wahrscheinlich die heikelste Frage an der Schnittstelle. Wie viel Verantwortung liegt bei der Politik, für die Finanzierung der Medien zu sorgen? Und wie sehr muss hier die Unabhängigkeit gesichert werden vor zu viel Einfluss durch die Politik? Also das halte ich tatsächlich für eine zentrale Frage. Und da kann ich mir vorstellen, dass wir da vielleicht auch unterschiedliche Perspektiven haben. Deswegen würde ich gerne mit dir darüber sprechen, lieber Golli. Du als Medienmaniac wirst da vermutlich eine ganz spannende Perspektive drauf haben.
Ich bin gespannt, was du als Politikfreak, Ferri Thierry, dazu sagst. Schau, ich glaube, der Anfang ist eigentlich einmal der, dass man unterscheiden muss, um welche Medien handelt es sich überhaupt. Es gibt zumindest 4 unterschiedliche Gruppen von Medien, über die man sprechen sollte, wenn nicht sogar 5. Das ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk, das sind die privatwirtschaftlich geführten Sender, das sind die sogenannten Qualitätsmedien, Standardpresse, das sind die freien Radios, ja, und die offenen Kanäle. Und vielleicht redet man sogar noch über die 5. inzwischen entstandene Gemeinschaft. Das sind die YouTuber, die Influencerinnen und alles, was im Netz passiert. Der 5. Bereich ist nämlich ein unterschätzter und hat vielleicht deshalb auch so einen schlechten Ruf, weil es dort noch keine ordentlichen Modelle zur Monetarisierung von gutem Journalismus gibt. Wenn man dort etwas verdienen könnte, ja, dann wäre eh jeder dankbar, dass der Staat sich nicht einmischt. Aber da sich alle Online-Plattformen im Augenblick nur damit finanzieren lassen, weil sie von woanders Geld bekommen, entweder durch ein Verlagshaus oder durch einen Privatmäzen, entsteht natürlich eine fürchterliche Schieflage.
Aber warum ist das für die Politik eigentlich wichtig, diese Unterscheidung? Für die Politik ist auch, würde ich mal sagen, aus politischer Sicht ist es wichtig, dass es Medien gibt, weil Medien sind ein Teil der Demokratie und Medienpolitik ist Demokratiepolitik. Und Politik hat die Verantwortung, hier die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Medien funktionieren können, dass Medien arbeiten können und muss dann offensichtlich auch gewisse Dinge finanziell unterstützen. Warum ist da jetzt diese Unterscheidung nach den Formen wichtig?
Weil dort, wo kein Geld ist, die Innovation entsteht. Also das heißt, weder die Politik, aber auch nicht das Publikum können immer schon wissen, was sie in ein paar Jahren gerne sehen oder konsumieren werden wollen.
Aber das heißt dann umgekehrt, dort, wo ich Geld hinüberweise, dann töte ich die Kreativität ab?
Wenn ich das Geld dorthin überweise, wo jetzt schon die Massen sind und die Mehrheiten, dann töte ich die Kreativität im restlichen Markt ab. Aber wenn beispielsweise bei einer Sonderförderung bei Covid die Kronenzeitung Österreich und Heute am besten aussteigen, dann schade ich damit natürlich, weil ich deren Position stärke, auch den anderen Medien.
Aber das würde ja heißen, dass der ORF eigentlich völlig am verlorenen Posten ist und völlig unkreativ ist, weil der bekommt mit Abstand am meisten Geld.
Ja, der ORF ist ja auch bekanntlich eine öffentlich-rechtliche Einrichtung und darf auch nicht mit den gleichen Mitteln gemessen werden wie der Markt, weil der ORF gehört für mich oder das öffentlich-rechtliche Rundfunkwesen nach dem Vorbild der BBC zum wirklichen absoluten Mindestmaß demokratischer Qualität. Ich brauche eine Einrichtung, die die Regierenden, aber auch die im Markt tätigen Industriellen kontrolliert.
Der ORF bekommt im Jahr, glaube ich, 635 Millionen Euro aus den sogenannten GIS-Gebühren, oder? Also das, was sozusagen jeder Haushalt hier zahlen muss, um ORF empfangen zu können. Die Frage ist, warum muss eigentlich eine Anstalt, eine Institution finanziert werden und warum nicht das Programm? Wäre es nicht eigentlich viel logischer? Ich glaube, Neuseeland ist diesen Weg schon gegangen. Wäre es nicht viel logischer zu sagen, wir fördern öffentlich-rechtliches Programm, unabhängig davon, ob das ein ORF macht oder ein Privatsender oder eine Tageszeitung oder wer auch immer?
Ganz abgesehen davon, dass es immer gut wäre, wenn es auch eine Projektförderung gibt, ist es im Journalismus eine Conditio sine qua non, dass die Journalistinnen und Journalisten ergebnisoffen an eine Geschichte herantreten können. Nehmen wir jetzt das Beispiel einer investigativen Geschichte. Ich kann als Journalist oder Journalistin nur beginnen zu recherchieren, wenn ich mein Geld oder meinen Lohn oder meine Finanzen auch dann bekomme, wenn die Geschichte sich als Flop herausstellt oder wenn da nichts dahinter ist. Wenn ich jetzt immer nur die Geschichten unterstütze, aus denen was geworden ist, dann kann ich natürlich keine kontrollierende Funktion mehr ausüben.
Nee, aber Förderung würde ja nicht bedeuten, dass ich sozusagen zuerst das Programm mache, das dann einreiche und dann dafür ein Geld bekomme. Das kann man ja auch anders organisieren.
Naja, aber wie willst du eine investigative Geschichte im Vorhinein einreichen?
Da kann ich auch sozusagen eine Rechercheschiene, wenn man so will, vielleicht einreichen und dann diese entsprechend fördern.
Ja, aber also ich bin ein großer Verfechter eines Redakteurstatuts. Das bedeutet, dass du einen Journalisten oder eine Journalistin aus einem zum Beispiel Beispiel Fernsehsender nicht entlassen darfst, nur weil sie inhaltlich nicht der derzeitigen Mainstream oder dem Mehrheitsgeschmack entspricht, sondern du darfst einen Angestellten nur dann entlassen, wenn er nach arbeitsrechtlichen Kriterien beispielsweise nicht beim Dienst erscheint oder betrunken war oder ähnliches. Diese Sicherheit, dass wir hier einen Armin Wolf haben, dass wir eine Lou Lorenz Dietelbacher haben, dass wir Auslandskorrespondenten haben, die berichten können, ohne Angst haben zu müssen, dass ihnen durch die Inhalte, die sie transportieren, vielleicht kein nächstes Projekt mehr finanziert wird. Ja, das ist ganz wichtig. Also Ernst Gelex beispielsweise, ja, der wurde ja sogar angegriffen von den Eigentümervertretern in Österreich. Ja, jetzt möchte ich mir gar nicht vorstellen, wenn das sozusagen nicht der Stiftungsrat im ORF war, wie er lebt, sondern wenn das eine Behörde ist von lauter Beamten, die haben ja noch viel mehr Angst.
Ja, aber warum gab es überhaupt einen Stiftungsrat? Weil der politisch besetzt ist. Also wir haben doch das Problem im ORF mit dem Stiftungsrat, mit der parteipolitischen Besetzung, den Mehrheitsverhältnissen dort, weil eben der ORF als Gesamtes öffentlich finanziert ist. Würde dann nur öffentlich-rechtliches Programm unterstützt werden, dann würde sich die Frage gar nicht mehr stellen, wer dort im Stiftungsrat sitzt, weil sonst dann würde es einfach als wirtschaftlich geführt werden als Unternehmen.
Die Frage ist, ob man an die Demokratie glaubt und an den Wechsel der Kräfte. Und wenn ich zum Beispiel so ein alt ehrenwertes Haus wie den ORF habe, dann könnten sich ja den demokratischen Ergebnissen und Wahlergebnissen folgend die Mehrheit noch immer wieder ändern. Dass wir in einem Land sind, wo die ÖVP seit Jahrzehnten die Sachen bestimmt, ist sozusagen ein Problem unseres Landes und nicht das Problem einer öffentlich-rechtlichen Einrichtung.
Aber es ändert nicht sozusagen am strukturierten Einfluss der Parteipolitik.
Ja, also ja, aber der wäre ja bei einer beamtenorientierten Kommission genauso vorhanden. Die Com Austria würde ja dann auch, wenn die zum Beispiel so ein Ort wäre, wo man dann Programmförderung vergibt, nach ähnlichen Kriterien agieren.
Aber es gibt ja jetzt auch ein Gesetz, in dem öffentlich-rechtliches Programm definiert wird.
Ja, aber zum Beispiel nicht, bei der Privatrundfunkförderung. Die funktioniert nämlich ohne tatsächliche inhaltliche Kontrolle. Da wird sehr, sehr schwammig argumentiert und dann bekommen beispielsweise Veranstalter Geld, die einen Nachrichtensender gründen, ohne dass man sie dazu gezwungen hat, die dann aber, um diese Nachrichtensendungen zu finanzieren, Förderung beantragen. Ziemlich kuriose Situation, die da rund um OE24 gepflegt wird, dass dann jedes Jahr über diese vermeintlichen Public-Value-Anträge wahnsinnig viel Geld von der öffentlichen Hand an die Familie Fellner fließt.
Lustigerweise hat ja das sozusagen gerade Österreich ja insofern eine Sondersituation, weil die Republik Österreich sich sogar eine eigene Tageszeitung leistet mit der Wiener Zeitung. Und da stellt sich ja die Frage eigentlich, ist das so gescheit? Also nach deiner Logik eigentlich wäre das ja gescheit, weil das ist ja sozusagen das gleiche Konzept wie beim ORF, zu sagen, okay, wir führen ein eigenes Medium. Jetzt hat die Wiener Zeitung aktuell eine Reichweite, glaube ich, unter 1%, ist eigentlich überlebensfähig ausschließlich wegen ihres Amtsblatts, das eigentlich im Jahr 2020 auch schon etwas antiquiert ist, weil wir all diese Dinge, die hier veröffentlicht werden, online genauso gut und einfacher sogar veröffentlichen könnten. Jetzt stellt sich die Frage, braucht die Republik tatsächlich eine Wiener Zeitung?
Also ja, ich verstehe, was du meinst und das ist ein gewisser Anachronismus. Ich oute mich aber hier als großer Fan der Wiener Zeitung und ich habe auch einen zweiten Aspekt. Der heißt, lass uns ein Beispiel nehmen an Deutschland, wo es zwischen den Verlagen und den öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten einen Deal gegeben hat, der rund um die Digitalisierung und die Öffnung des Marktes für öffentlich-rechtliche Fernseh- und Rundfunkanstalten im Netz stattgefunden hat. Dort haben sich nämlich die Verlage darauf beschränkt, in einer freiwilligen Selbstkontrolle Printartikel zu veröffentlichen und eingebettete Videos. Und die Fernsehsender haben sich darauf verständigt und selbst beschränkt, dass sie gesagt haben, sie machen Videos und dazu Printunterstützung. Und warum will ich jetzt die Wiener Zeitung? Weil ich mir denke, wenn der ORF sich aus seiner Printpräsenz zurückziehen würde, in Analogie zum deutschen Modell, dann wäre Raum für eine öffentlich-rechtliche printorientierte Plattform, die eine zweite unabhängige Redaktion sein kann, neben den Redakteuren im ORF. Warum zwei Redaktionen? Weil die Vielfalt und die Sichtweise gerade in einem so politisch versumpften Land wie Österreich immer hilfreich ist und weil sie nicht eigentümergesteuert ist. Ich habe mein großes Problem damit, dass zwischen öffentlich-rechtlich und Public Value ein großer Unterschied besteht. Und zwar besteht er in der Verpflichtung der vollständigen Beleuchtung eines Themas. Und das Weglassen ist das Geheimnisvolle. Servus TV mutet ja auch ein bisschen an wie ein öffentlich-rechtlicher Sender, ist aber im Grunde aus meiner Sicht ein Biedermeier-Kanal, der nur ein Weltbild der heimatverbundenen und der rückwärtsgewandten, rechtsorientierten Nationalisten wiedergibt und noch dazu nur der Landbevölkerung. Und ich als Städter fühle mich dort überhaupt nicht zu Hause und öffentlich-rechtlich.
Funktioniert aber ganz gut als Sender.
Aber nur im Markt. Ja, weil halt die Mehrheit wählt ja auch ÖVP. Er funktioniert ja auch gut. Servus TV ist wie ÖVP. Das ist nichts, was mit meinem Weltverständnis was zu tun hat, als Journalist überhaupt, wo ich immer sagen muss, wo ist Audiato et altera pars? Wo sind die Städter? Wo sind die Menschen mit Migrationshintergrund? Wo sind die Behinderten? Wo sind die Leute, die durch Nazis geschädigt wurden? Das werde ich in Servus TV alles nicht finden.
Aber haben wir da nicht eigentlich ein massives Ungleichgewicht, wenn ich jetzt denke an die sogenannten Qualitätszeitungen, Qualitätsmedien, die eigentlich vor allem in den Städten stark sind, die auch sozusagen zu den wichtigsten Medien der politischen Berichterstattung gehören. Wenn ich auf Twitter schaue, da, wo die politische Blase zu Hause ist, sind das viel Journalistinnen und Journalisten aus den Qualitätsmedien. Die haben aber einen sehr urbanen Zugang eigentlich zu den Dingen. Also ist nicht eigentlich die Berichterstattung bis hin zum ORF eigentlich auch dann wiederum sehr urban geprägt?
Naja, ich würde da schon gern zwei Medien ins Spiel bringen, die das nicht machen und die ich für ausgezeichnet halte. Das sind nicht nur die Salzburger Nachrichten, bei denen sagt man da eh klar, aber das ist auch die Kleine Zeitung. Also wenn man die Kleine Zeitung aufschlägt, dann beginnt die mit zwei Doppelseiten von ausführlichen Interviews. Ja, mit Persönlichkeiten, die nicht unbedingt der Schickeria entsprechen müssen oder die auch nicht wahnsinnig populär sind, sondern die sich dadurch auszeichnen, dass sie in einem Fachbereich besonders viel wissen. Und bekanntlich ist die Kleine Zeitung in der Lage, in der Steiermark und in Kärnten sogar die Krone im Zaum zu halten. Und so gesehen müssen wir Journalisten, Asche auf unser eigenes Haupt, uns einfach auch bemühen, hier offener zu agieren, hier sozusagen die Verbindung zwischen diesen urbanen und ruralen Publikumsschichten wiederherzustellen. Das ist sicher die Herausforderung der Gegenwart, weil wir sehen es ja auf der ganzen Welt. Es ist in England, in Amerika, in der Türkei, in Ungarn, in Polen, überall das gleiche Dilemma, dass sich Stadt von Land so entfernt. Und wir Medienschaffenden könnten vielleicht was dazu beitragen, um diese Klippe wieder ein bisschen kleiner werden zu lassen.
Aber das spricht ja zum Beispiel im Fall des ORFs für die Landesstudios, die ja oft als Landeshauptmann TV verschrien sind. Aber das spricht ja eigentlich für die, weil die sind ja dann so nah wie niemand sonst dran. Gleichzeitig ist die Frage, können wir uns das leisten und ist das tatsächlich sinnvoll hier in einer Struktur wie Österreich mit neun Bundesländern, wo das kleinste Bundesland 250.000 Einwohner hat, sich da sozusagen einen eigenen Regionalableger zu leisten.
Ich weiß, dass jetzt sozusagen es gleich wieder heißen wird, Deutschland ist ja viel größer als Österreich. Das stimmt, aber von der Idee eines föderalen Landes her natürlich vergleichbar. Und jedes Landesstudio in Österreich sollte über die Aufgaben der regionalen Berichterstattung und damit auch der Gefahr des Landeshauptleute in den Hintern Griechens auch eine überregionale Aufgabe bekommen. Wenn man zum Beispiel ORF Sport Plus in Innsbruck ansiedelt, wenn man beispielsweise die Kulturberichterstattung wirklich nach Salzburg verlagert, wenn man in Graz einen mitteleuropäischen Sender installieren würde, wenn Ö3 von mir aus in Eisenstadt sitzt, dann hätten die Landesstudios was davon und wir Bürgerinnen und Bürger hätten auch was davon, nämlich in jeder Landeshauptstadt ordentliche Journalisten. Wenn sie immer nur die Landeshauptleute oder Landeshauptfrauen interviewen, naja, okay, irgendwann gibst du, glaube ich, auf.
Ja, und es soll ja auch den einen oder anderen Landesintendanten gegeben haben, der dann Firmenpate oder Taufpate des Landeshauptmanns Kinder ist oder der andere, der mit dem Urlaub fährt, mit dem oder demjenigen.
Da gibt es tausend
also,
Geschichten.
Da frage ich mich, ob das dem ORF gut tut und ich frage mich auch, ob es der Politik gut tut. Also ich glaube, es wäre ja auch aus politischer Sicht gescheiter, hier für einen Cut zu sorgen, was wiederum dafür spricht, hier diese starke Verflechtung zwischen Politik und insbesondere ORF aufzulösen.
Ich glaube, dass sich durch die Digitalisierung hier etwas verändern wird. So wie in der Werbung, wo du heute auch nicht mehr dich blöffen lassen würdest von irgendwelchen schönen Fotos eines Hotels, sondern durchaus nochmal den Doppelcheck im Netz machst. Wie wurden diese Hotelzimmer bisher bewertet? Was kannst du drüber lesen? So ähnlich ist das, glaube ich, auch bei der Berichterstattung über Politik inzwischen. Dieses Landeshauptleute-Fernsehen, das gehört sozusagen zu den Auslaufmodellen. Das wird es nicht mehr lang geben können. Ich sehe die Absicht und bin verstimmt. Und dementsprechend wird das ein natürlicher Prozess sein, dass sogar die Politiker selbst meines Erachtens für ihr eigenes Marketing die Frage stellen werden, du bitte geh ein bisschen kritischer an mich heran und bitte zeig auch andere Modelle, damit ich mich absetzen kann im Unterschied zum anderen Modell und nicht nur in der proaktiven Verkündigung der eigenen Positionen. Dazu gibt es nämlich die Own Medias inzwischen.
Eine Gemeinsamkeit von Politik und Medienalltag sind regelmäßige Briefings zu aktuellen Themen. Darum gibt es auch in diesem Podcast ein Briefing. Immer zu einem Thema, das Politik und Medien verbindet. Öffentlich-rechtlicher Auftrag. Öffentlich-rechtliche Rundfunksender wie der ORF in Österreich oder ZDF und ARD in Deutschland stellen durch den öffentlich-rechtlichen Auftrag eine wichtige Säule der freien Meinungsbildung dar. Sie finanzieren sich zum Großteil aus eigenen Rundfunkgebühren, in Österreich ist das die GIS, und nicht über das staatliche Budget. Dadurch soll eine gewisse Unabhängigkeit zur Politik hergestellt werden. Dafür hat der ORF eine lange Liste an Anforderungen zu erfüllen. So muss er zum Beispiel umfassend und ausgewogen informieren und bilden. Verständnis für demokratisches Zusammenleben, wirtschaftliche Zusammenhänge und Nachhaltigkeit, europäische Sicherheitspolitik und umfassende Landesverteidigung fördern und Interesse an aktiver sportlicher Betätigung wecken. Genauso wie er vielerlei Bevölkerungsgruppen berücksichtigen und Kunst, Kultur und Wissenschaft fördern soll. Was das in der täglichen Arbeit dieser Sender bedeutet, darüber sind sich nicht immer alle einig.
Das ganze Thema Inserate. Inserate und sonstige Werbebuchungen bei diversen Sendern, ja auch bei Fernsehen und Radio. Und da gibt es halt immer wieder die Diskussion, wie viel soll die Politik machen, wie viel darf sie machen und wie gut tut das den Medien. Ich habe mir die Zahlen angeschaut, wir haben 2018 24,5 Millionen Euro gehabt als Budget nur der Bundesregierung. Da kommen ja also dann noch andere Institutionen dazu.
Wie die Gemeinde Wien zum Beispiel.
Das war dreimal so viel wie die Förderung für die Printmedien in dem ganzen Jahr. Also das heißt in Wirklichkeit, wir können jetzt über die manche Medienförderung reden, aber der weit größere Teil geht über das ganze Werbebudget. Der Kommunikationswissenschaftler Hausiel hat jetzt verlangt, man soll das auf ein Viertel reduzieren und also massiv limitieren. Er spricht da von einer Überfütterung des Boulevards, weil aus seiner Sicht das noch dazu sozusagen hier eine Schieflage hat. Die Frage ist, ist es überhaupt Aufgabe von Werbung der Regierung, quasi hier Medien zu unterstützen? Ist es nicht eigentlich eine Kommunikationsaufgabe? Also diese Trennung müsste man ja eigentlich auch machen. Und ich habe gelesen, dass diese Rechercheplattform hat herausgefunden, dass die österreichische Regierung und sozusagen die politischen Institutionen teilweise 9-mal so viel Inserate schaltet wie die deutsche. Also was ja ganz absurd ist eigentlich.
Also es ist nur unappetitlich. Es gibt kein anderes Wort für mich als und auch unvereinbar. Und selbstverständlich müsste es eine Art von Kommission oder Verwaltung von einem gedeckelten Betrag von Mitteln geben, der der Bundesregierung zur Verfügung steht, nämlich allen Ministerien miteinander. Und diese Kommission, die hoffentlich aus Fachleuten besteht, entscheidet dann, was hat wirklich tatsächlichen Informationswert, also wie man die Steuererklärung ausfüllt oder Ähnliches, was sich verändert hat oder vielleicht sogar auch, wo man Verkehrsverhalten, der Hausiel bringt immer das Beispiel mit dem U-Bahn-Fahren gegen das Privatauto, da muss man natürlich auch emotionale Kampagnen starten, damit man auf Park and Ride umsteigt und auf den öffentlichen Verkehr. Sowas ist zulässig. Was aber nicht zulässig sein darf und sein sollte, ist, dass ich politische Interessen und Eigeninteressen transportiere.
Aber das passiert, da gibt es ja schon mittlerweile Gesetze, die Abbildung von den Ministerporträts.
Ja, aber das wirkt ja nicht.
Einschränken. Aber
also entschuldige, wenn ich da einsteige, es liegt mir nur wirklich am Herzen. Schau dir diese letzte Kampagne an. Ja? Schau auf dich, schau auf mich. Da hat es in den ersten 30 Spots keinen einzigen Behinderten drin gegeben, keine einzige Frau mit Migrationshintergrund, niemanden, der in prekären Verhältnissen lebt, sondern es waren lauter Vorstadtfamilien, ja, die im Speckgürtel einer Stadt leben, potenzielle ÖVP-Wählerinnen. Und damit wird viel mehr transportiert Politisches, als wenn da ein Minister im Foto
ist. Das mag sein, aber das ist ja jetzt gar nicht das Thema. Das ist noch ein Nebenaspekt.
Das wurde aber finanziert durch die öffentliche
Hand. Das mag sein, aber das Thema ist ja eigentlich, was ist die Aufgabe davon? Und warum machen wir, was ist der Zweck davon? Und ich glaube deswegen, dass ein gedeckeltes Budget mit einer Kommission der völlig falsche Ansatz ist, weil es ja tatsächlich eine Aufgabe der Regierung oder des Staates ist, Dinge zu kommunizieren. Das kann den Anlass haben, so wie du es vorher genannt hast, quasi für Bewusstseinsbildung zu sorgen, schnall dich an, trink keinen Alkohol am Steuer oder steig auf die Straßenbahn bis hin zu, nimm jetzt die Förderung in Anspruch in der Corona-Krise oder halte Abstand zu den Leuten. Das sind alles auch Kommunikationsaufgaben, ich würde fast sagen Kommunikationspflichten des Staates, denen er nachkommt, indem er Werbung schaltet. Und diese Kommunikationspflichten sind nicht deckelbar oder durch eine Kommission kommissionierbar sozusagen. Es gibt Phasen, zum Beispiel jetzt, wo ich einen wesentlich größeren Kommunikationsbedarf habe, als vielleicht in einem halben Jahr oder vor einem halben Jahr.
Hast du wirklich das Gefühl, dass sich die Journalistinnen und Journalisten nicht für die Maßnahmen der Regierung bei Covid interessieren? Hast du wirklich den Eindruck, dass nicht seitenweise und stundenlang über Covid kommuniziert wird? Also hast du wirklich das Gefühl, dass wir dazu diese Clips brauchen?
Wenn ich mir anschaue, in der U-Bahn, wo die Menschen ihre Maske hängen haben, nämlich so knapp unter dem Knie, unter dem Kinn, dann habe ich tatsächlich Zweifel, ob die Kommunikation angekommen ist.
Aber da scheinen,
aber dann vielleicht für die Werbung
auch. Da scheinen aber auch die Millionenausgaben, die wieder nur dem Boulevard gedient haben. Ich meine, du musst dir das ja auf der Zunge zergehen lassen. Du hast vorhin ja den ORF ein bisschen sozusagen in seiner Funktion und seiner Unschuld in Frage gestellt und das ist auch ganz naheliegend. Aber der ORF kriegt für die Ausstrahlung der Clips kein Geld. Der macht das sozusagen pro bono, weil er ja eine staatliche Einrichtung ist. Aber die Familien Fellner, Dichernd, Mateschitz, die kriegen alle Mörder viel Kohle dafür, dass die Clips dort geschaltet werden oder die Inserate seitenweise.
Aber und warum? Da ist die jetzt zum Beispiel, muss ja sein, wie bringe ich meine Botschaft rüber? Und dazu überlege ich mir, mit welchen Medien schaffe ich es, meine Bevölkerung zu erreichen? Und das sind nun mal natürlich auch Breitenmedien. Also ich kann doch nicht sagen, nein, diese Werbegeschichten ist eine Frage der Medienförderung. Das heißt, nur ich gehe nur in die Qualitätsmedien und informiere jetzt mal nur die 5% Akademiker, die diese Zeitungen lesen. Die anderen 95% sollen ja keine Masken tragen.
Also
das wäre ja zynisch.
Statt des Amtsblatts könnte man die Wiener Zeitung auch dafür verwenden, dass sie beispielsweise ihr Sachinformationen Unterstützende weitergibt.
Aber mit einer Reichweite von 1% tue ich mal schwer.
Aber du bist so quotengeil. Das ist ja einfach ein Wahnsinn.
Ich muss als Politik habe ich die Verantwortung, Dinge auch über die Rampe zu bringen. Genau, was wir vorher gesagt haben.
Die Qualität der Demokratie besteht in der Artikulationsfreiheit des Einzelnen und nicht im Mehrheitsentscheid. Und so ähnlich ist das auch mit dem Journalismus. Aber
es geht nicht um Mehrheitsentscheid, es geht tatsächlich um Bewusstseinskampagnen. Es geht, wie ich noch einmal um das Beispiel, schnall dich an oder halte Abstand. Das sind Dinge, da hat tatsächlich der Staat eine Informationspflicht, eine Kommunikationspflicht. Und der muss er nachkommen und dafür muss er auch die Möglichkeit haben, solche Dinge zu schalten.
Also ich denke, es geht um die Verhältnismäßigkeit, so wie du vorhin gesagt hast. Wenn wir sagen, ca. 200 Millionen sind im letzten Jahr für Inserate aus Mitteln der öffentlichen Hand verwendet worden und wir haben auf der anderen Seite nicht einmal 10 Millionen Presseförderung für die Qualitätszeitungen, dann gibt es hier eine Diskrepanz, die ist ungesund. Ja, und das Gleiche gilt auch dafür, wenn ich mir vor Augen halte, dass unter Kreisky die Presseförderung eingeführt wurde, damals gleichzeitig mit der Parteienförderung. Die Presseförderung wurde seit damals nicht erhöht, die Parteienförderung ein bisschen.
Okay, mal genau. Aber was ganz lustig war, es gibt das Phänomen, dass ja immer im Quartal vor einer Nationalratswahl die Werbeausgaben der Bundesregierung rasant ansteigen. Ganz interessantes Phänomen. Davon gab es eine Ausnahme von der Regel, nämlich 2019, als wir eine Bundeskanzlerin Bierlein hatten. Die hat nämlich tatsächlich in dem Quartal vor der Wahl die Werbeausgaben halbiert. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Aber scheinbar dürfte es doch einen Zusammenhang geben zwischen Werbebudget und einer Wahl.
Ja, und vor allem darfst du ja auch eines nicht unterschätzen. Auch Medienhäuser und Verleger sind ja Wirtschaftsunternehmen. Und jetzt abgesehen von der Wiener Zeitung und vom ORF, funktionieren die natürlich auch nach gewissen Marktmechanismen. Und du wärst ja auch in jeder anderen Branche der Ansicht, dass der Staat nicht zu viel eingreifen soll. Und Inserate sind nichts anderes als ein Eingriff in den Alltag der Finanzierung von Medien.
Klar.
Und dementsprechend natürlich sehr problematisch.
Aber wer würden die Medien diese aktuelle Corona-Krise überleben, hätten sie jetzt nicht Sonderförderungen des Staates bekommen?
Sie hätten die gleichen Förderungen kriegen sollen wie alle anderen Wirtschaftstreibenden und nach den Kriterien, die hoffentlich für alle vergeben werden. Und ich fand diese schnelle Überweisung an die Kronenzeitung eher befremdlich als unbedingt jetzt besonders sympathisch.
Es waren, glaube ich, insgesamt 35 Millionen Euro, die ausgeschüttet wurden, aber ja nicht nur an die Kronenzeitung, sondern an alle Tageszeitungen in Relation zu ihrer Reichweite.
Du hast vorhin wieder gesagt, ein Schelm, der etwas Eigenes vermutet. Ja? Also ich könnte auch sagen, da wurden die Verleger und Verlegerinnen relativ ruhig gestellt.
Das ist, musst du mit deiner Zunft ausmachen. Ich glaube, es ist aus politischer Sicht verantwortungsvoll, hier zu sagen, wir müssen Verantwortung übernehmen in dieser dramatischen Situation und wir müssen dafür sorgen, dass Medien nicht zugrunde gehen. Weil wozu jetzt auch diese Corona-Krise führt, sehen wir zum Beispiel in unserem Nachbarland Ungarn, wo jetzt Medien aus wirtschaftlichem Druck zusperren müssen und damit dem politischen Druck nicht mehr standhalten können.
Und wenn wir in einer liberalen Demokratie wie Österreich leben und als solche würde ich unser Land Gott sei Dank noch bezeichnen, dann wäre es mir halt ein Anliegen, dass eher so Organisationen und so journalistische Plattformen wie von dir vorhin erwähnt, nämlich dossier.at, eine wirklich unglaublich tolle Rechercheplattform mit unfassbaren Idealisten dahinter, ihr Überleben gesichert bekommt als demokratische Einrichtung, statt dass sich auflagenorientiert, man lasse sich das bitte auf der Zunge zergehen, auflagenorientiert heißt nämlich, dass auch die Medien OE24 und Österreich überproportional viel Geld bekommen. Und ja.
Aber dann sind wir wieder beim Thema Förderung von öffentlich-rechtlichen Programmen.
Genau, und das ist einfach nötig und ich werde mein Leben lang dafür kämpfen, also dass wir das als vierte Kraft und Gewalt im Staat auch irgendwo institutionalisiert im Gesetzesverständnis der Gewalten der Länder bei aller Problematik verankert wissen sollten.
Dann gehen Politik und Medien Hand in Hand bei wechselseitigem Respekt für Unabhängigkeit.
Bis zum nächsten Mal, Ferri.
Ciao.
Die Halbstunde der Wahrheit wird durch Ihre Hörerinnen und Hörer finanziert. Sie können die Sendung unterstützen auf www.vsom.tv. Ein Podcast des Vereins zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Abrufbar überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Inspiris Film.